Heidelberger Frühling Podcast. Heute mit
Ludwig Mittelhammer.
Er ist laut einer Rezension seiner ersten CD der neue Stern am Bariton-Firmament. Freut Sie so ein Ausdruck?
Ja, natürlich freut dann das, aber im Endeffekt ist das natürlich auch nur eine, oder in Anführungszeichen nur eine Rezension. Also natürlich auch jemand, dem das vielleicht gefallen hat oder jemand, den Geschmack getroffen hat, nimmt jetzt auch nicht den Druck unbedingt dieser CD, aber natürlich freut mich das im Endeffekt.
Diese CD enthält Lieder von Schubert und Wolf und von einem russischen Komponisten namens Nikola Metner, von dem ich persönlich noch nie gehört hatte vorher. Der muss sehr viele Lieder geschrieben haben, sehr viele auch auf Deutsch. Wie sind Sie denn auf den gekommen?
Ich bin auf den gekommen durch meinen Pianisten, den Jonathan Ware. Nikola Metner war ja ein Zeitgenosse von Rachmaninow und sie haben von sich gegenseitig immer gesagt, dass der andere der bessere Komponist und haben sich beweihräuchert. Und eines Tages kam Jonathan Ware auf mich zu und hat gesagt, hör dir doch mal den Nikolai Metner an. Und ich kannte den Metner von Klaviermusik, weil ich sehr viel Klaviermusik gehört habe. Und wir haben damals ein Programm gesucht, ein reines Goethe-Programm. Und da gibt es natürlich diese wunderschönen Goethe-Lieder von Metner. Und die haben wir uns dann angehört. Und man muss auch dazu sagen, dass Metner an die 100 Lieder geschrieben hat, was ja nicht gerade wenig ist. Aber dennoch ist er natürlich viel bekannter für seine Klaviermusik, für seine Klavierkompositionen.
Ich will noch ein weiteres Zitat bzw. zwei Zitate anbringen aus Rezensionen von Auftritten von Ihnen. Nach einem Oratorium hieß es, Sie hätten einen kernigen Bassbariton. Und nachdem Sie den Figaro in Nürnberg gesungen haben, fiel auch das Wort kernig. Ist das ein besonders Rollfach? Wie kann ich kernig einordnen?
Kernig, ja, es gibt natürlich ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Also ich sehe das Wort kernig, sehe ich eher in der Stimme, also in der Stimme, wenn die Stimme vielleicht gut trägt oder einen gewissen Körper mit sich bringt oder eine gewisse Durchschlagskraft hat. Ja, das Wort kernig ist natürlich sehr weit, also ein sehr weites Feld und natürlich auch groß interpretierbar.
Immerhin stand in derselben Rezension auch, dass Sie auch eine große Prise von betörender Leichtigkeit in der Stimme haben. Das wiegt es also auf.
Das wiegt es auf.
Kommen wir mal zu dem Programm, was Sie mit Jonathan Ware in Heidelberg in der alten Aula vorstellen werden. Es sind Reiselieder, Songs of Travel, in Englisch der Titel. Haben Sie das bewusst in Englisch gemacht?
Wir haben natürlich die zweite Hälfte des Programms, beinhalten diese Songs of Travel von Vaughan Williams. Und daher ist der Titel auch auf Englisch gewählt. In der ersten Hälfte haben wir im ersten Teil Vertonungen von Eichendorff, Vertonungen von Hugo Wolf, Ottmar Schöck. Da haben wir diese Reiselieder genommen und das Thema dieses ganzen Programms soll eben das Wander sein und dieses Wandermotiv der Romantik. Und so kamen uns diese Reiselieder von Eichendorff richtig gelegen und die wollten wir unbedingt da hineinpacken. Und haben dann dazu noch einen kleinen Block von Schubert-Liedern gewählt, die auch das Thema Wandern großschreiben. Und dann in der zweiten Hälfte folgen eben diese Songs of Travel von Vaughan Williams.
Der Vaughan Williams ist natürlich eine ganz andere Zeit als Eichendorff. Damals, Sie haben recht, in der Romantik war Wandern überhaupt das neue Lebensgefühl, eigentlich rauszugehen mit den eigenen Füßen, die Welt zu erobern. Welchen Charakter haben diese Reiselieder bei dem Engländer Williams?
Also im Prinzip haben sie echt den gleichen Charakter, würde ich jetzt sagen, weil wir haben versucht, den Augenschein darauf zu legen, dass dieses Wandermotiv in dem gesamten Programm weitestgehend positiv erscheint. Das heißt, das Wandern ist kein Verlassenwerden oder kein Verlassen der Heimat, in der man sich wohl gefühlt hat, oder kein Protagonist in diesen Gedichten musste die Heimat verlassen. Und so ist es auch in den Songs of Travel, in den Texten von Stevenson, dass dieser Protagonist eigentlich sein ganzes Leben wandert und sein ganzes Leben spielt sich in der Wanderschaft ab und er fühlt sich auch wirklich wohl. Also er trifft auch in dieser Geschichte oder diese Geschichte, die ja eigentlich gar nicht recht existiert, weil ja Stevenson, glaube ich, es waren wie viele Gedichte? Ich glaube 90 Gedichte und Williams hat 8 ausgewählt damals und hat sich dadurch eine kleine Geschichte geschrieben. Und diese ganze Geschichte beinhaltet das ganze Leben dieses Vagabunden der am Anfang loszieht, unbedingt losziehen will, sein Nest verlassen will, zwischendurch auch im Englisch sagt Mate trifft, Mate, mhm. und sich somit auch mal ganz kurz wohlfühlt wieder mit diesem Mädchen. Das Mädchen aber dann wieder verlassen muss.
Gibt es bei Schubert alles auch eigentlich.
Gibt es bei Schubert auch alles, ja. Genau. Daher ist es eigentlich vom Text eigentlich oder vom Motiv genau das Gleiche, weil das Wandern nie erzwungen ist, sondern einfach das Wollen ist groß geschrieben.
Wandern Sie selbst gern?
Ich bin gerne in den Bergen, muss ich sagen.
Als Bayer natürlich.
Als Bayer, als Münchner, ja, man ist gleich in den Bergen und sobald ich frei habe, fahre ich eigentlich immer raus.
Sagen Sie, haben Sie eine Idee, wie wichtig das Aussehen eines Sängers ist für den Erfolg? Lernt man das, dass das sehr viel ausmacht, wenn man ans Publikum denkt, an die Beliebtheit beim Publikum denkt?
Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube schon, dass es natürlich einen gewissen Punkt darstellt, weil natürlich die erste Sympathie natürlich immer erst übers Auge kommt. Der Künstler kommt auf die Bühne und sofort sieht man ihn an und man denkt sich irgendwas. Egal, ob man ihn schon gehört hat oder nicht, sofort denkt man sich. Das heißt, der erste Eindruck ist erstmal der optische. Und dann wird der Eindruck audiovisuell.
Wenn Sie auf die Bühne gehen zu einem Liederabend, denken Sie erst, ich muss mich ordentlich hinstellen und dann, was die ersten Töne sind? Also spielt das so eine Rolle dabei?
Das würde ich jetzt nicht sagen. Also natürlich hat man im Studium, hat man natürlich schon viel Unterricht gehabt, wie man sich gut darstellt nach außen. Dann die Bühnenpräsenz, wenn man die Bühnenpräsenz vergrößert, verbessert. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das Einzige ist oder dass das Erste ist, was ich mir auf der Bühne denke, wie ich auf die Bühne reingehe. Das bei mir persönlich passiert das einfach und ich hoffe, das kann man einigermaßen gut ansehen.
Sie haben in München studiert, Gesang studiert, haben auch mit berühmten Kollegen, älteren Kollegen dann weitergearbeitet, unter anderem mit Dietrich Fischer-Dieskau, auch mit der Brigitte Fassbender. Ist da von jedem von diesen erfahrenen Kollegen irgendwas hängen geblieben, dass sie manchmal sagen, ah ja, das hat er mir ja immer gesagt, das soll ich so machen. Ist da noch was da?
Ja, definitiv. Also man kann natürlich von Menschen, die so viel, unglaublich viel Erfahrung haben, kann man so viel lernen. Und sei es auch, dass es zum Beispiel vielleicht auch nur um das Hinausgehen auf die Bühne geht, sei es nur dieser kleine Punkt. Es hilft ja alles, was man positiv aufnimmt, es hilft ja alles. Und ja, also ich habe schon viel mitgenommen von diesen Meisterkursen und oft denkt man sich zu Hause, das hat Fischer-Dieskau so gemeint und manchmal kommt das Verständnis erst später dafür. Aber man kann alles eigentlich positiv mitnehmen.
Spielt der Gedanke an Natürlichkeit, natürliches Auftreten eine Rolle? Auch bei Dietrich Fischer-Dieskau hat man ja immer gestaunt, wie natürlich diese doch sehr komplexen Lieder vorgetragen werden. Auch die Texte, die ja manchmal auch ein bisschen einfacher sind. Aber dieses komplexe Lied, Kunstlied, wie einfach und natürlich das geklungen hat. Haben Sie sowas auch mitgenommen?
Ja, definitiv, muss ich schon sagen. Also ich fand das auch immer sehr, sehr beeindruckend, wie die schwersten, wie die schwierigsten Lieder, speziell bei Fischer-Dieskau, so einfach ist vielleicht jetzt vielleicht auch ein böses Wort, aber wie einfach und natürlich die geklungen haben, das ist für mich schon sehr, sehr beeindruckend. Und das versuche ich auch in meinen Interpretationen immer mitzunehmen, dass das Lied im Endeffekt auch ein Lied bleibt und keine manierierte Oper, sondern einfach dieses einfache Lied, was schön sein soll.
Manchmal ist Lied aber auch durchaus Oper. Also ich habe gehört im Internet, da singen sie den Feuerreiter. Die Stimme ändert sich, je nachdem, was gerade geschildert wird. Das ist im Grunde genommen schon eine kleine Oper.
Ja, das ist es. Also natürlich ist der Text oder die Geschichte ist so komponiert, dass sich vielleicht auch mal zwei Protagonisten unterhalten, wie zum Beispiel auch im Erlkönig. Aber das alles spielt sich auch in einem gewissen emotionalen Rahmen ab, den man eigentlich nicht übertreten sollte.
Nochmal zur Oper echt. Also ich habe vorhin schon gesagt, dass Sie in Nürnberg den Figaro von Rossini gesungen haben. Haben Sie auch eine große Liebe zur Oper? Wir haben jetzt die ganze Zeit von Lied gesprochen. Beißt sich das manchmal dann in Ihnen, in der Künstlerpersönlichkeit, Mittelhammer?
Also in der Künstlerpersönlichkeit beißt es eigentlich nicht. Es beißt sich vielleicht manchmal im Technischen, im Stimmtechnischen, dass man vielleicht am nächsten Tag, nachdem man einen Figaro gesungen hat, vielleicht ein Lied nicht ganz so traumhaft wiedergibt, wie man sich das vielleicht an anderen Tagen wünscht. Aber das ist eigentlich ein rein stimmliches, Problem ist zu viel gesagt, eine stimmliche Sache. Aber ich muss sagen, ich liebe Oper, weil auch einfach das Auftreten in der Oper, man kann schauspielen, man hat dann ein schönes Orchester unter sich, man hat den Dirigenten, der viel zeigt. Und das ist für mich einfach ein Heidenspaß. Und natürlich ist auch ein Liederabend ein Riesenspaß, aber natürlich in einem ganz anderen, in einer ganz anderen Schublade.
Aber in einer Rockband würden sie nicht mehr auftreten. Wie war denn das damals? Und wann war das?
Oh, das war zu meiner Abiturzeit. Also circa, naja, das könnte jetzt 10 Jahre, würde ich circa schätzen. 10 Jahre ist das her. Hatte ich eine grandiose Rockband namens Mama Jokes. Und ja, wir waren alles Mitschüler von mir und ich habe Schlagzeug gespielt. Und wir haben, unserer Meinung nach, haben wir sehr gute Musik gemacht, aber wir wurden nicht so oft eingeladen und haben natürlich jetzt auch nicht eine tolle Karriere gemacht, was vielleicht auch ganz gut ist, wenn ich jetzt meine Profession anschaue, dass ich das nicht mehr mache.
Und noch ein allerletztes, Sie haben mir erzählt, dass Sie jetzt freischaffend sind, also kein Engagement haben, auch kein Engagement wollen. Auf der anderen Seite sind Sie noch relativ jung im Geschäft, also das ist noch gar nicht so lange her, dass Sie Ihre eigenen ersten Engagements hatten. Was für ein Risiko gehen Sie da ein?
Ja gut, das Risiko ist natürlich immer, wenn man einen Auftritt nicht machen kann, aus Gründen, aus persönlichen Gründen, aus krankheitlichen Gründen, dass man dann Verdienstausfall hat. Das ist für mich, wäre natürlich das größte Problem. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch den Vorteil, nicht lange nach Urlaub fragen zu müssen im Betriebsbüro, sondern einfach sein eigener Chef zu sein. Und somit kann man auch die Konzerte auswählen, die man singt, die Liederabende. Man kann das Genre auswählen, das man vielleicht mehr machen will. Man ist nicht gebunden an ein Opernhaus. Und somit kann man sich besser auf viele Sachen konzentrieren.
Ein Wagnis trotzdem?
Ja, definitiv. Also es ist natürlich immer ein Wagnis, aber wenn der Kalender voll ist, dann ist das natürlich ein gutes Gefühl.